Tech, KI und Schmetterlinge. Ein Podcast von Sascha Lobo in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits.
Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tech, KI und Schmetterlinge. Dem Podcast von mir, Sascha Lobo, in Zusammenarbeit mit Schwarz Digits, dem deutschen Technologiepartner für digitale Souveränität in Europa. Das Thema heute ist vom Format her ein Deep Dive, also schauen wir richtig tief in eine besondere technologische Sphäre hinein. Und thematisch, inhaltlich nähern wir uns einem für manche Menschen ziemlich gruseligen Thema, was aber ein unfassbares Potenzial mitbringt. Humanoide Roboter nämlich. Tatsächlich haben wir im Mai 2025 schon mal eine Folge dazu gemacht. Damals mit Elisabeth. Wir haben an der Stelle über Roboter gesprochen, die weitere Entwicklung. Warum jetzt also eine neue Folge, keine 9 oder 10 Monate später? Das möchte ich kurz mit einer Anekdote beantworten. Eine Anekdote, die Ende letzten Jahres passiert ist, vielleicht 2, 3 Monate her, irgendwann spät 2025. Ich habe da intensiv recherchiert zu einem Thema, was mich damals umgetrieben hat, was viele Leute umgetrieben hat. Da war ich im Fernsehen zu einer Talkshow bei Markus Lanz. Wir haben eine Sendung darüber gemacht. Es ist auch gesellschaftlich viel darüber diskutiert worden, nämlich Deepfakes mit künstlicher Intelligenz. Und dieses große Problem, was immer drängender wird, das hat natürlich auch mit der ständig steigenden Qualität zu tun. Aber wir reden ja gerade von humanoiden Robotern. Wie passt das zusammen? Ich bin eben mit dem Deepfake-Blick durch Instagram und TikTok gestromert, einfach um zu schauen, was gibt es da für Entwicklungen, was gibt es da für Technologien. Und plötzlich sehe ich das Bild und dann auch das Video eines tanzenden humanoiden Roboters. Nach dem Tanz fängt er an zu laufen, ein anderer Roboter springt plötzlich über ein Hindernis und mein erster Gedankengang war, klar, ein Deepfake, schaue ich mir mal an, wie ist das entstanden. Und plötzlich merke ich, Moment. Das könnte sein, dass es vielleicht kein Deepfake ist, sondern erneut ein Entwicklungssprung, was humanoide Roboter angeht. Ich hatte diesen Entwicklungssprung schon in den Monaten und im Prinzip 1,5 Jahren zuvor immer mal wieder bemerkt. Und auch in der Sendung mit Elisabeth war das ein Thema. Aber dass dort quasi menschliche Bewegungen, also Bewegungen, die man vor ganz kurzer Zeit noch definitiv einem Menschen zugeschrieben hätte, dass die plötzlich maschinell abgebildet werden können, Fragezeichen? Tatsächlich ergibt sich, das liegt ja nahe, dass am Ende das gar kein KI-Deepfake war, sondern dass tatsächlich humanoide Roboter in einer Weise an Qualität, was die Motorik angeht, was die Möglichkeiten angeht, was die Wahrnehmung der Umwelt angeht, dramatisch zugenommen haben, also an Qualität, dass ziemlich klar war, wir müssen hier diese nächste Ebene adressieren. Der Videoclip war echt meine Empfindung, was gerade technologisch möglich ist, obwohl ich das versuche immer auf dem neuesten Stand zu halten, ist überrumpelt worden, überrascht worden. Ich hinkte etwas hinterher und zwar tatsächlich nur ein paar Monate. Denn seit dem letzten Mai, Juni, seit dem letzten Mal, wo wir dazu eine Sendung gemacht haben, sind Dinge entstanden, sichtbar entstanden, in die Öffentlichkeit gekommen, könnte man sagen, die ziemlich radikal in ihrer Auswirkung sein werden. Das ist keine Einbildung. Es ist messbar. Es ist nicht so, dass man denkt, jetzt hat irgendwie die Entwicklung einen riesen Fortschritt gemacht. Es ist messbar, es ist sichtbar, ein eindrucksvoller Fortschritt bei humanoiden Robotern. Und insgesamt kann man erstmal feststellen, der verläuft in verstörender Geschwindigkeit. Wir haben alle die Transformationen, auch die digitalen Transformationen der letzten 25 Jahre, wenn wir alt genug sind, noch irgendwie vor Augen, dass man ewig und ewig auf etwas eigentlich Naheliegendes wartet bei Technologien. Und jetzt auf einmal gibt es Sprünge, von denen man dachte, huch, eben noch als völlig unmöglich abgetan und jetzt funktioniert das. In sozialen Medien gibt es gerade jetzt, Mitte, Ende Februar 2026, eine ganze Reihe von Videoclips. Da gibt es so, sagen wir mal, Auftritte aus einem fast klassisch wirkenden chinesischen Tanzzirkus, einer Artistikshow. Ich habe früher mit der Familie ab und zu mir solche Zirkussituationen angeschaut. Es gab eine Zeit lang den chinesischen Staatszirkus, der um die Welt gefahren ist. Und genau das geht gerade rum als Clip in vielen sozialen Medien, TikTok, Instagram. Nur, dass die Akrobaten humanoide Roboter sind. Warum? Zum chinesischen Neujahr, Mitte Februar 2026, gab es eine große Show in China. Und diese große Show, eine Art Frühlingsgala, die wurde eben nicht nur von Menschen, sondern auch von einer ganzen Reihe von Robotern, von humanoiden Robotern gestaltet. Diese humanoiden Roboter kamen von verschiedenen Start-ups. Da haben dann Roboter Tänze gemacht, so kleine Bewegungsabläufe. Das Ganze auch noch ziemlich synchron, wie es eben Maschinen praktisch ab Werk können. Artistische, also richtig akrobatische Kunststücke. Zum Beispiel Aktionen, die die allermeisten Menschen nie durchführen können. Auf einem Trampolin sich abspringen, abfedern lassen und dann einen Salto machen. Seitwärts, vorwärts, rückwärts und so fort. Dann rennen ein paar von den Robotern los, auf eine Wand zu, stoßen sich mit den Füßen von der Wand ab, machen einen Rückwärtssalto und landen dann tatsächlich auf den Füßen. Das sind alles Situationen, die wieder kurz so ein Zucken bei mir bewirkt haben. Ist das denn echt? Ist das Deepfake? Tatsächlich war diese Gala beweisbar kein Deepfake. Artistik war aber nicht das einzige Betätigungsfeld. Diese Gala, auch das ist eine chinesische Tradition, beinhaltete neben Tanz und bestimmten Kunststücken eben auch Kampfsport. Und zwar häufig als synchrone Choreografie. Und in diesen Sekunden, wo ich zum ersten Mal wahrnehme, was synchron Kampfsport ausübende Roboter mit Kicks und Schlägen und teilweise sogar Schwertern oder schwertähnlichen Gegenständen, in dem Moment, wo ich das bemerkt habe, haben die Roboter-Tanzvideos natürlich einen ganz anderen Beigeschmack bekommen. Ein Beigeschmack, der seit vielen Jahren in diesem Bereich unterwegs ist. Denn Roboter, die menschenähnlich sind, sich menschenähnlich bewegen können, sind im Hinterkopf natürlich auch immer Kampfkräfte. Und zwar Kampfkräfte verteilt über die ganzen Möglichkeiten, die man da so hat. Polizeilich, von der Sicherheit her, aber eben auch militärisch. Und das war der Beigeschmack. Die Recherche auf TikTok hat dann durch den Algorithmus auch relativ schnell auf den Punkt geführt. Zum Beispiel von dem Zirkusvideo mit irgendwelchen Artistikrobotern hin zu einem fast baugleichen Roboter, der allerdings Khaki angesprüht war und zwei Polizisten in China auf der Patrouille begleitet hat. Oder besser könnte man sagen, die Polizisten haben den Militär-Khaki angesprühten humanoiden Roboter begleitet. Die Frage also, in welche Richtung zielt das Humanoide, hat immer auch einen Anteil Defense-Tech. Und das ist einer der Gründe, warum diese Technologie so schnell und so intensiv weiterentwickelt wird. In einer zunehmend chaotisch, zunehmend multipolaren Welt mit Ausfällen, was das Machtgefüge angeht, wie der Großbereich Donald Trump, hat natürlich Defense-Tech sofort eine andere Ebene erreicht. Erst recht, wenn sie mit KI und Robotik koordiniert ist. Robotersoldaten sind einfach, das muss man erstmal so feststellen, kein Zukunftsthema mehr, sondern zumindest in China schon Herzstück dieser Entwicklung. Besonders eindrucksvoll bei dieser Gala waren übrigens Robotermodelle der Firma Unitree. Öffentlich hat sich Unitree über Jahre, die Firma ist schon 10 Jahre alt, sehr klar in Richtung Zivilnutzung orientiert. Sie haben in der Vergangenheit sogar häufiger militärischen Anwendungen eine relativ klare Absage erteilt. Offenkundig gilt das schon einige Zeit nicht mehr und der Fokus von Unitree auf Kampfsport zeigt ein wenig das Potenzial in diese Richtung. Die militärische Hitze möchte ich jetzt wieder ein bisschen runterregeln. Ich möchte für diese Sendung ausdrücklich nicht über den Defense-Tech-Anteil sprechen, sondern über den Entwicklungsstand von humanoiden Robotern eher im ökonomischen und im zivilen Bereich. Ich möchte ein wenig überlegen und nachforschen und in diesem Deep Dive tiefer reingucken, wie und warum der Durchbruch von humanoiden Robotern überhaupt entstanden ist und natürlich auch, wie das unser Leben verändern könnte, unsere Arbeit, unseren Alltag, auch unsere Beziehung zur Technologie. Ich möchte mit einem zentralen Erkenntnissatz auf diese Entwicklung schauen. Und der heißt, humanoide Roboter sind KI auf zwei Beinen. Künstliche Intelligenz bekommt einen Körper. Und genau wie KI-Chatbots mögen Roboter in Menschengestalt manchmal so ein bisschen plump oder dysfunktional erscheinen. Es gibt eine Vielzahl von Videos, da fallen Hightech-Roboter für $200,000 einfach plötzlich um und niemand weiß genau warum oder scheitern an den einfachsten Aufgaben. Aber wir stehen an der Schwelle zu einem epochalen Durchbruch. Es ist nur noch, wenn man diese Roboter anschaut und die Art und Weise, wie sie mit der Umwelt interagieren, eine Frage der Zeit und nicht mehr eine Frage des Ob. Ob dieser Durchbruch von humanoiden Robotern, von KI auf zwei Beinen unsere Welt verändern wird. Das, worum ich mich kümmern möchte in diesem Deep Dive, ist zuallererst, warum haben humanoide Roboter eigentlich genau jetzt einen solchen Fortschrittssprung gemacht? Der zweite Punkt ist, was sind eigentlich die Bereiche, die sich zuerst verändern werden? Und der dritte Punkt ist, sind wir eigentlich auf eine KI und Robotergesellschaft vorbereitet, erst recht, wenn beide Technologien verschmelzen, wie das heute der Regelfall ist, und wenn beide Technologien einfach ein völlig anderes Bild abgeben werden. Manche Menschen sagen, in 5, in 10 Jahren gibt es mehr Roboter, KI, humanoide Roboter auf der Welt, als Menschen. Und ob das stimmt oder nicht, oder ob nur der Zeitpunkt falsch oder schlecht gewählt ist, sei mal dahingestellt. Was klar ist, unser Alltag wird durch humanoide Roboter in naher Zukunft beeinflusst. In dem ersten großen Themenblock möchte ich einmal den Status quo ein bisschen umreißen, denn wenn ich überrascht bin als jemand, der sich damit beruflich fast jeden Tag auseinandersetzt, was für einen Fortschrittssprung bei humanoiden Robotern zu verzeichnen war, dann kann man erstmal davon ausgehen, dass Leute, die sich nicht jeden Tag damit beschäftigen, noch überraschter sein werden. Also diesen Status quo erstmal so ein bisschen festzulegen und dann auch zu fragen, was sind eigentlich die zentralen Gründe dahinter für diese Explosion des Roboterfortschritts? Fangen wir mit dem Status quo an. Wir haben im Bereich der Arbeit, wo also Roboter menschliche Arbeit versuchen nachzuahmen oder zu ersetzen, seit Ende 2024, Anfang 2025 sehr messbare Fortschritte. Da gibt es vor allem zwei Unternehmen, die ein bisschen herausstechen. Das ist einmal Boston Dynamics, inzwischen durch Hyundai beeinflusst bzw. gekauft worden, also die Automobilfirma, mit dem Modell Atlas. Das ist im Spätsommer, Herbst 2024 rausgekommen. Und da hat Atlas, der inzwischen noch ein paar Entwicklungsschritte mehr hinter sich hat, angefangen, in einer Werkstattumgebung Bleche zu sortieren, und zwar auf Zuruf. Wir sagen, man konnte Atlas sagen, hey, sortier mal die Bleche von da nach dort. Die Regale standen ein bisschen schräg, so wie das in der Werkstatt der Fall sein kann. Und Atlas hat das geschafft. Und zwar in relativ hoher Geschwindigkeit und komplett autonom. Das war ein Durchbruch deswegen, weil das Autonome bei solchen Robotern bis dahin nicht die Regel war. Viele Leute kennen vielleicht diese Videos von Boston Dynamics, eine Firma, die bis, glaube ich, 2017 in Google-Besitz war, wo über viele, viele Jahre irgendwelche lustigen Roboterhunde oder große, plumpe Roboter mit so einem Rucksack und einem Kabel dran irgendwie über Hindernisparcours gesprungen und gelaufen sind. Das war alles ein bisschen fake. Diese Videos waren zwar real, aber die Roboter darin waren ferngesteuert von Menschen, die die Funktionen gesteuert haben. Der wichtige Punkt war Ende 2024 das Autonome. Und dieses Autonome hat dazu geführt, dass der Durchbruch in Richtung, ich kann einfach einem Roboter was sagen und der tut das dann, der war aufgemacht. Der zweite große Durchbruch war von der Firma Figure, ein Startup, in das unter anderem auch Amazon investiert hat. Und Figure hat schon Anfang 2025 in den amerikanischen BMW-Werken tatsächlich reale Arbeitsschichten als Standardbetrieb absolviert. Will sagen, da haben Roboter dann Bleche sortiert und humanoide Roboter haben das getan, weil Robotik in einem Automobilbereich seit sehr langer Zeit natürlich ein wichtiges Thema ist. Auch Teslas Optimus ist naheliegenderweise von Anfang an auf Montagearbeiten an Automobilen optimiert. Das ist auch einer der Punkte, warum Tesla nach wie vor so hoch bewertet wird an der Börse, weil viele Menschen glauben, dass der humanoide Roboter, da haben wir mit Elisabeth im letzten Jahr drüber gesprochen, quasi der Nachfolger des Automobils sein wird. Und zwar weniger, was die Verwendung angeht und mehr, was die gigantischen Zahlen angeht an Bedarf, an Produktion. Und dass deswegen das das wichtigste Industrieprodukt des 21. Jahrhunderts werden könnte, so wie das wichtigste Industrieprodukt für Endkunden im 20. Jahrhundert das Automobil war. Da gibt es also eine Nähe zwischen Autofirmen und Roboterfirmen und eine hohe Überschneidung. Das ist bezogen der Status quo auf die Arbeit. Was die konkreten Fähigkeiten angeht, da ist ein Teil des Status quo interessanterweise in Europa zu finden. OneX Technologies ist ein norwegisches Unternehmen. Es ist zwar von OpenAI mitfinanziert und auch von OpenAI Technologie mitgesteuert, aber dieses norwegische Roboter-Startup hat seinen Roboter Neo so weit trainiert, dass er Aufgaben aus natürlich-sprachlichen Anweisungen ableitet, ohne vorprogrammierte Abläufe. Das ist deswegen eine so große Revolution, weil es bedeutet, dass diese Teilautonomie situativ wirtschaftlich einsetzbar ist. Man kann einem 200 Robotern sagen, bitte sortiert alle diese Bauteile dort rüber oder schraubt dieses Bauteil an dieses Gerät ran. Und die Übersetzung von solchen normal menschlich-sprachlichen Anweisungen in tatsächlich Robotersprache, die wiederkehrende präzise Abläufe ja schon sehr lange erlauben. Dieses Element ist einer der ganz wichtigen Fortschrittspunkte, was Roboter angeht. Ich rede mit einem Roboter wie mit einem Mitarbeitenden. Auch da sind wir wie bei großen Sprachmodellen, weil die ja auch fast immer dahinter stehen, noch nicht da, wo wir uns erhoffen zu sein irgendwann. Manchmal gibt es Missverständnisse und ein Missverständnis bei einem großen Sprachmodell ergibt halt eine schwierige Word-Datei am Ende oder falsche. Und ein Missverständnis beim Roboter im Arbeitsablauf könnte eine ganze Menge an potenziellen Sicherheitsthemen aufmachen, auf die wir noch gar nicht vorbereitet sind. Und trotzdem ist klar, in dem Moment, wo ich einem Roboter eine Anweisung gebe und der kann seine Umwelt ausreichend gut wahrnehmen und ausreichend sinnvoll und präzise interagieren, habe ich einen, wie man sagt, Game Changer, was Alltagsabläufe angeht. Ob das jetzt Arbeitsprozesse sind oder Hausarbeitsprozesse oder irgendwelche Abläufe in irgendwelchen anderen Bereichen des Alltags. Da also ist OneX Technologies relativ weit vorne, natürlich mit den chinesischen Startups, die ich eingangs erwähnt habe, wie Unitree. In China dann auch wird klar, was das bedeutet, wenn ein Roboter auf Zugriff alles Mögliche tun kann, als Status Quo. Wie gesagt, das ist heute schon so. Plötzlich gibt es das Geschäftsfeld Robots as a Service. Ein Robot as a Service bedeutet, ich kann meine Riesenherde von Robotern von jetzt auf hier von der einen Tätigkeit zur anderen Tätigkeit schicken. Du brauchst morgen 1000 Arbeitskräfte, die irgendwelche Motoren zusammenschrauben. Kein Problem. Ich schicke sie dir, du gibst ihnen die richtigen Anweisungen und fertig. Und diese Arbeitsweise, Robots as a Service, in humanoiden Robotern wirklich zu durchdenken, mit ihren ökonomischen Folgen, die führt sehr unmittelbar dazu, dass wir uns in Europa überlegen müssen, warum haben wir hier bisher nur in einzelnen punktuellen Bereichen, wie eben OneX Technologies, wirklich einen Vorsprung? Ist das nicht genau eine der Ebenen, wo wir zwischen digitaler Souveränität und der Sicherheit, mit der wir da unterwegs sein müssen, einen ziemlich schnellen, ziemlich großen Fortschrittssprung machen müssen? In Deutschland zum Beispiel haben wir Fertigung und Produktion, was Industrie angeht, als sehr, sehr wichtigen Punkt. Nicht nur im automobilen Bereich, nicht nur bei den Zulieferern, sondern was Maschinen- und Anlagenbau angeht, was Chemieindustrie angeht und so weiter und so fort. Überall dort ist vorstellbar, dass dort, wo im Moment noch Menschen unterwegs sind, relativ schnell humanoide Roboter eingesetzt werden können, die ganz nebenbei nicht nur in vielen Bereichen mehr arbeiten können, weil sie kein Problem haben mit 24-Stunden-Schichten, sondern in anderen Bereichen auch Dinge tun können, wo Menschen die allergrößten Vorsichtsmaßnahmen walten lassen müssen. Der dritte wichtige Punkt, der Status Quo, ist einer, der in der Öffentlichkeit häufig unterschätzt wird, der aber am Ende über Durchbruch oder Nicht-Durchbruch entscheidet. Und das ist der Preis. Die chinesische Firma Unitree verkauft seinen humanoiden Vorzeigeroboter für unter $100.000. Es wird gemunkelt, dass sie da immer noch Geldscheine dran kleben. Aber zum Vergleich, vor 3 Jahren galt dieser Preis als quasi nicht zu erreichen. Und durch die großen Stückzahlen und auch durch die Zunahme an Fähigkeiten, seinerseits wieder durch KI und Robotik, ist klar geworden, der Preis wird weiter fallen. Jedenfalls in China und den Vereinigten Staaten. Was dann mit Europa ist, darüber müssen wir uns unterhalten. Aber das ist erst einmal der gegenwärtige Status quo, bei dem wir sind. Der Preis ist übrigens deswegen so wichtig, weil wenn er ausreichend fällt, dann werden plötzlich Tätigkeiten wirtschaftlich sinnvoll an den Roboter zu übertragen, die vorher überhaupt nicht durchdacht worden sind. Warum ist der Preis wichtig? Wenn er ausreichend fällt, dann werden Tätigkeiten durch Roboter finanziell überhaupt abbildbar, die vorher nicht im entferntesten auch nur in den Bereich der Automatisierung gedacht worden sind. Plötzlich werden Geschäftsmodelle sinnvoll, über die man vorher gar nicht nachdenken konnte, weil Roboter skalierbar zu einem bestimmten, relativ gut kalkulierbaren Preis mit technologischer Absicherung, wiederkehrender Qualität etwas erledigen können, was vorher halt nur Menschen erledigen konnten. Und da ist zwischen Skalierbarkeit, der Qualität und der vielfältigen Einsetzbarkeit dieser Roboter genau deswegen ein so wichtiger Punkt. Das also ist der Status quo, was die Arbeit angeht, was die Fähigkeiten angeht und was den Preis angeht. Und jetzt können wir einen kurzen Exkurs machen und die Frage versuchen zu beantworten, warum eigentlich humanoid? Warum humanoide Roboter? Roboter sind ja schon relativ lange in der Industrie unterwegs und Deutschland war übrigens eins der führenden Länder, was Roboter angeht, ist es zum Teil immer noch, wurde nur durch China und zum Teil eben die Vereinigten Staaten überholt. Aber Automatisierung auf einem Robotik-Level, da war ganz lange Deutschland sehr, sehr weit führend und ist immer noch ziemlich gut. Nur eben nicht bei humanoiden Robotern. Es gibt in Deutschland schon eine ganze Reihe von Startups, die in diese Richtung denken und ein paar Hersteller, die sich schon etwas länger drum kümmern. Aber wir sind dabei, unseren Vorsprung nicht nur zu verspielen, haben ihn zum Teil sogar schon verspielt. Warum humanoid? Das liegt vor allem daran, dass die Welt für Menschen eingerichtet ist. Fast alle Arbeitsstellen, fast alle Fabriken, fast alle Situationen, in denen Menschen arbeiten, sind natürlich vollkommen klar auf den Menschen abgestellt. Deswegen braucht ein humanoider Roboter keine neue Infrastruktur. Niemand muss irgendwo Schienen verlegen. Niemand braucht irgendwelche Hängekräne, die neu aufgesetzt werden müssen, damit eine Maschine die steuern kann. Sondern ein nicht spezialisierter, sondern autonomer, vielfältig einsetzbarer Roboter kann, je näher er dem Menschen kommt, in allen Bereichen, was die Wahrnehmung angeht zum Beispiel, was die Reaktionsfähigkeit angeht, was die Möglichkeiten der Entscheidung angeht, aber eben auch, was die Körperform angeht, je näher der Roboter dem Menschen kommt, desto besser kann er in einer Infrastruktur eingesetzt werden, die auf den Menschen zugeschnitten ist. Gerade auch, weil viel von der Infrastruktur halt wahnsinnig teuer wäre, komplett umzubauen. Angenommen, wir haben einen menschlichen Roboter, kann der von heute auf morgen in exakt den Umgebungen angesetzt werden, die schon da sind. Man muss nicht eine neue Fabrik bauen, was teuer sein kann und manchmal sogar kaum in der Zeit realisierbar. Und plötzlich hat man Roboter, die mit der bestehenden Welt kompatibel sind, gewissermaßen abwärtskompatibel. Der zweite Punkt ist die Generalisierung. Eine Spezialmaschine, die vielleicht 100 Tonnen schwer ist und wahnsinnig gut als Roboter irgendwas kann, hocheffizient, in größter Stückzahl, die kann halt nur genau das. Ein humanoider Roboter kann in ganz vielen Bereichen genauso eingesetzt werden wie der Mensch. Weil der Mensch so ein generelles Tierchen ist, ist der humanoide Roboter, der ihm nachempfunden ist, ebenfalls mit den besten Voraussetzungen für eine komplette Generalisierung ausgerüstet. Der dritte Punkt ist ein häufig unterschätzter, nämlich ein demografischer. Wir haben auch einen humanoiden Roboter am Start, weil wir nach Arbeitsmarktlogik gehen und auch gehen müssen. Wir haben in einer Vielzahl von Hochtechnologieländern, zum Beispiel Japan, zum Beispiel Südkorea, aber absurderweise auch China, menschliche Engpässe. Da gibt es eine Vielzahl von Fachkräftelücken. Das wird sogar noch krasser, weil in China jetzt deutlich geworden ist, was die Ein-Kind-Politik halt über Jahrzehnte bedeutet, dass man geplant hat auf ein Land, was viel voller ist mit einzelnen Menschen, als man dachte. Uns fehlen Leute. Und das in Deutschland, in Japan, in Südkorea, in China, also alles Länder, die ziemlich stark im technologischen Bereich schon sehr lange versuchen, den Fortschritt voranzutreiben. Deswegen liegt es nahe, dass man menschenähnliche Figuren baut, um menschliche Engpässe zu adressieren. Humanoide Roboter sind eine demografische Technologie. So drastisch kann man das formulieren. Gleichzeitig unterschätzen viele Leute, auch deswegen humanoide Roboter, wie wichtig es ist, Daten zu haben, mit denen man ständig lernen kann. Und wenn man Bewegungsabläufe hat, die Menschen häufig machen, dann kann man die viel leichter messen, dann kann man die viel leichter so detailliert in Daten umwandeln, dass Roboter, die genauso aussehen, das auch verwenden können. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist, der Fortschritt, den ich vorher erwähnt habe mit dem Tanzen, der ist auch dadurch zustande gekommen, dass man Menschen ausgerüstet hat mit Motion-Capturing-Anzügen. Also sensorbestückten Anzügen, die vor allem dazu dienen, bisher jedenfalls, dass man Bewegungen von irgendwelchen Comicfiguren in Filmen besser nachahmen konnte. Daraus ergeben sich aber Daten, dreidimensionale Bewegungsdaten von Menschen, mit denen Computer, mit denen AIs, künstliche Intelligenzen, wahnsinnig gut lernen können. Das bedeutet, humanoide Roboter sind auch eine Datenstrategie. Nicht zuletzt gibt es in vielen Bereichen auch immer die Frage, wird diese Technologie denn akzeptiert? Quasi eine psychologische Frage. Und da ist nachgewiesen, dass bei aller Gruseligkeit von solchen Robotern, die humanoid sind, die Akzeptanz eines solchen Roboters im Alltag viel größer ist und dass Menschen viel eher mit menschenähnlichen Technologien interagieren, als mit einem anders gestalteten Roboter, der ähnliche Funktionen ausführen soll. Das alles deutet in Richtung humanoide Roboter als die wichtigste Roboterform der Zukunft. Es kann sein und es wird so sein, dass in bestimmten Teilbereichen und Spezialisierungen eine dunkle Halle voller Riesenroboter mit 100 Armen und 500 Rädern am Start sein werden. In China gibt es die sogenannten Dark Factories, die deswegen dunkel sind, weil Roboter kein Licht brauchen. Die haben andere Instrumente, um sich die Wahrnehmung zu verschaffen. Das ist also außerhalb dieser Menschlichkeit. Aber in sehr vielen anderen Bereichen ist genau das nicht so. Und wenn man zwischendurch mal einen Roboter braucht, der nicht Beine hat, sondern Räder, dann kann man den ja auch bauen. Es gibt inzwischen sogar Mischformen, wo am Ende der beiden Beine eines humanoid aussehenden Roboters zwei Räder montiert sind. Warum also der jüngste Fortschritt bei Robotern in Richtung humanoid geht, also menschenähnlich? Das ist nicht etwa, weil wir Science Fiction lieben. Das mag mitspielen. Aber humanoide Roboter entstehen, weil so die Welt eine Art Schnittstelle werden kann. Die ist heute schon eine Schnittstelle für den menschlichen Körper, ganz hochspeziell auf Menschen ausgerichtet. Und wer diese Schnittstelle, diese API, sinnvoll nachbildet mit Hilfe eines humanoiden Roboters, der kann sofort loslegen und muss die Welt nicht erst teuer umbauen. Kommen wir zu dieser großen, offensichtlichen Frage, die ich schon angesprochen habe. Warum genau jetzt? Wenn man sich so Phasen anschaut der Robotikentwicklung, dann ist eigentlich bis 2023 ein relativ linearer Fortschritt zu erkennen. Boston Dynamics hin oder her. Wir haben immer mal mehr Ausläufer, aber man konnte staunen. Ah, der Roboterhund kann jetzt dieses und jenes. Aha. Seit 2023, spätestens seit 2024, gibt es einen so erkennbar rasanten Fortschritt, dass man fragen muss, warum genau. 5 Gründe haben wir isoliert, die die Haupttreiber sind, die Hauptfaktoren, warum genau jetzt der Robotikfortschritt so unfassbar schnell passiert. Und das erste ist vollkommen klar, die Jahreszahl 2023, 2024 verrät es schon, der Fortschritt von KI. Wenn wir von Robotern, humanoiden Robotern als KI auf 2 Beinen reden, dann sind natürlich die Foundation Models, die großen Sprachmodelle, das, was auch zum Durchbruch von ChatGPT beigetragen hat, der wichtigste Treiber von Robotik. Die sogenannten multimodalen Modelle bedeutet nichts anderes, als dass man die Eingabe zu solchen großen Sprachmodellen und ähnlichen KIs auf viele verschiedene Arten und Weisen machen kann. Man kann ein Bild hochladen, man kann ein Video reinladen, man kann einen Text reingeben, man kann Sound und so weiter und so fort. Und diese Multimodalität ist eine Eigenschaft, die erst mit den großen Sprachmodellen voll zum Durchbruch gekommen ist. Da ist also der KI-Fortschritt ausschlaggebend dafür, dass der Roboter die große LLM-Revolution durch ChatGPT auch in Bewegung übertragen kann. Zum Beispiel, was die Sprache angeht. Es ist ein Riesenunterschied, ob ein Roboter vor mir steht, den ich programmieren muss in irgendeiner Fachsprache mit spitzen Klammern oder dem ich einfach sagen kann, was er tun soll. Deswegen ist diese Sprachfähigkeit durch große Sprachmodelle wie ChatGPT so wichtig für diesen Roboterfortschritt geworden. Ungefähr gleichzeitig mit den großen Sprachmodellen sind ja auch bildgenerierende KIs groß geworden. Mit Midjourney zum Beispiel. Und das hat dazu geführt, dass Bilder nicht nur besser erschaffen, sondern auch besser erkannt werden können. Denn es ist ja klar, wenn eine KI mir genau das Bild, einen Hund mit einer Mütze drauf bauen kann und weiß, wie der aussieht, dann kann sie auch viel besser einen Hund mit einer Mütze erkennen, wenn sie ein Foto oder die Live-Kamera von einem Roboter vor sich sieht. Das bedeutet, jede Entwicklung, die wir wahrnehmen als hier kommt ein toller Text raus, geht auch in die andere Richtung. Hier ist eine neue Form von Textverständnis entstanden. Der Durchbruch ist also weniger mechanisch, sondern viel stärker kognitiv bei der Datenverarbeitung, bei der Prozessierung und Umsetzung in Aktionen, die natürlich eine gewisse Sicherheit im Verständnis, was bedeutet das eigentlich, mit sich bringen müssen. Der zweite große Grund für den rasanten Fortschritt ist, dass wir Simulationen machen können. KI hat mit Simulationen und Technologien wie Reinforcement Learning, eine besondere Art, wie künstliche Intelligenz lernen kann, plötzlich die Möglichkeit, Test und Training von solchen Robotern gar nicht mehr dinglich durchführen zu müssen, sondern einen künstlichen Roboter, eine Art digitalen Zwilling von einem Roboter, in Situationen hineinzuschmeißen und trainieren zu lassen, wie er damit theoretisch umgehen sollte. Und das nicht ein oder zwei, sondern Milliardenmal. Gleichzeitig haben wir gigantische Computer, die halt wahnsinnig viel gleichzeitig durchrechnen können und deswegen auf fast alle Situationen vorher schon mit durchrechenbaren Reaktionsmustern reagieren könnten. Und wir haben die Möglichkeit, durch Simulation und Reinforcement Learning das, was in der Simulation geschehen ist, auf die dingliche Welt zu übertragen. Fehler sind dort viel billiger, Iterationen sind extrem schnell. Will sagen, die Roboter lernen erst einmal, mit einer digitalen Welt richtig umzugehen, bevor sie die dingliche Welt überhaupt anfassen. Der dritte rasante Fortschrittsgrund ist verbunden mit dem Punkt, den wir auch beim Status Quo kurz angesprochen haben. Das sind die Kosten. Und zwar sowohl die Hardwarekosten, die ziemlich deutlich gefallen ist, übrigens auch durch Automatisierung, Robotik und KI in der Produktion, wie auch, was alles rund um die Hardware verändert werden muss. Die Aktuatoren, also die Motoren, die man in Roboter einbaut, damit sie wie Muskeln sinnvoll funktionieren können, die Sensorik, was Kameras angeht, die Verarbeitung der Daten, die Art und Weise, wie man mit KI umgeht und was das kostet, die Batterien und so weiter und so fort, sind leistungsfähiger und gleichzeitig billiger geworden. Und wenn man sich das mal genau anschaut, dann gibt es ja auch bei der Motorik dramatische Fortschritte, die haben genau damit zu tun. Früher musste man ziemlich komplexe Hydraulik in einen Roboter einbauen. Inzwischen kann man den durch eine Vielzahl von kleinen elektrischen Antrieben ersetzen. Und das geht vor allem auch deswegen, nicht nur weil ein größerer Fortschritt da war, sondern weil auch die synchrone Steuerung von sehr vielen Motoren auf sehr komplexe Art und Weise gleichzeitig natürlich immer ein Rechenthema und damit ein Computerkapazitätsthema sind. In der Folge werden Roboter leichter, effizienter, wartungsärmer und näher an der industriellen Skalierung. Der vierte Punkt ist ebenfalls häufig unterschätzt, zumindest von der interessierten Öffentlichkeit. Das ist das Kapital und die klaren Industrie-Use-Cases. Bis vor ganz kurzer Zeit ist den meisten Leuten zum Thema humanoide Roboter immer irgendeine Pflegesituation in Japan eingefallen und sofort danach auch, aber wer will schon von einem Roboter gepflegt werden? Dem kann man natürlich entgegnen, ja, aber bevor man von niemandem gepflegt wird, weil einfach keine Leute da sind, dann schon lieber von einem Roboter. Es gibt übrigens interessante Untersuchungen direkt aus Japan, wo schon Pflegeroboter da sind. Und ein großer Teil der Senioren und Seniorinnen dort sagt, ah, ich werde schon lieber von einem Roboter gepflegt. Auch das hat mit Scham zu tun, aus dem gleichen Grund, warum viele Menschen eine Art Therapie mit ChatGPT machen. Die Maschine ist eine Maschine. Und ich empfinde gegenüber einer Maschine sehr viel weniger oder sogar keine Scham als gegenüber einer noch so freundlichen Person. Insofern haben wir früher bei humanoiden Robotern immer nur 1, 2, 3 Szenarien gehabt und plötzlich gibt es relativ klar, siehe BMW, siehe Fertigung, siehe zum Beispiel auch der Einsatz in der Logistik, ziemlich klare Anwendungen in der Industrie. Und genau deswegen ist dort plötzlich Kapital. Mehr Kapital zieht mehr Forschung und Entwicklung nach sich und das ergibt einen schnelleren Fortschritt. Insofern ist Kapital einer der wichtigsten Treiber für diesen explosiven Fortschritt. Der fünfte Punkt, warum humanoide Roboter einen so dramatischen Fortschritt hinter sich haben und noch vor sich haben, ist, dass sie immer softwareähnlicher betrieben werden. Sie werden inzwischen skaliert wie Software und Plattformen. Es gibt regelmäßige Updates und vor allem gibt es durch die KI und die Macht der KI auch einen Datenrückfluss. Das heißt, bis vor ganz kurzer Zeit, und das ist auch der große Unterschied zwischen deutschen Industrierobotern und diesen humanoiden Robotern, die wir irgendwo sehen, bis vor ganz kurzer Zeit hat man Roboter gar nicht als lernende Systeme betrachtet, sondern als Maschine, die man programmieren muss. Und plötzlich gibt es einen Datenrückfluss und Lernschleifen. Wir haben die Situation, dass genau wie in der Softwarelandschaft bei anderen Geräten, der humanoide Roboter eben noch etwas nicht kann und dann mit der richtigen Software, mit dem Patch, das er dann eben doch kann. Das bedeutet, die Steuerung eines Roboters, die verhält sich wie Software. Und auch hier haben wir einen Qualitäts- und Geschwindigkeitsvorteil, der mit zu den Haupttreibern dieses explosiven Fortschritts führt. Der wesentliche Erkenntnissatz zu den Gründen dieses dramatischen Fortschritts. Humanoide Roboter waren ganz lange programmierbare Puppen mit Motoren drin. Inzwischen sind sie lernende Gehirne, lernende Systeme, die einen Metallkörper steuern und auf die Umwelt ebenso reagieren können wie auf alle möglichen Daten. Und sich dabei, wie KI, immer weiter verbessern. Die KI auf 2 Beinen ist deswegen nicht nur ein Spruch, sondern macht exakt diesen Fortschritt aus. Weil die Essenz des Roboters nicht mehr der Körper ist, sondern das, was ihn steuert, die künstliche Intelligenz.
Stellt euch das perfekte Szenario vor. Die IT-Sicherheit steht. Firewalls, Virenscanner, alles ist auf dem neuesten Stand. Die Festung ist vermeintlich sicher. Doch was nützen die dicksten Mauern, wenn der Angreifer den Schlüssel hat? Genau das ist die Gefahr beim sogenannten Account Takeover. Wir alle hinterlassen im Netz digitale Spuren. Landen private Passwörter und E-Mail-Adressen durch ein Datenleck im Darknet, kann aus einem privaten Fußabdruck blitzschnell ein massives geschäftliches Risiko werden. Wer ähnliche oder gar gleiche Passwörter auch geschäftlich verwendet, macht es Angreifern extrem leicht. Einfach einloggen, ganz einfach mit euren Daten. Hier schafft Omniac Transparenz. Die Identitätsschutzlösung von Schwarz Digits leuchtet in die dunklen Ecken. Sie scannt kontinuierlich das Internet, das Deep Web und das Darknet nach verifizierten Lecks. Werden gestohlene Identitäten gefunden, schlägt das System sofort Alarm. Mehr noch, es liefert direkt Vorschläge, was jetzt zu tun ist. Für Unternehmen bietet Omniac 3 Lösungen, um Risiken zu minimieren. Erstens, Überwachung über die Omniac Business API. Die Omniac Business API ist direkt in bestehende Systeme integriert und überwacht sensible Firmendaten wie Firmen-E-Mail-Adressen automatisch und kontinuierlich. So kann auf identifizierte Datenlecks sofort und gezielt reagiert werden. Zweitens, Omniac als Mitarbeitervorteil. Die private Nutzung von Omniac durch Mitarbeitende stärkt und fördert das Sicherheitsbewusstsein. Der Schutz privater Konten minimiert das Gefährdungsrisiko durch externe Einfallstore ins Unternehmensnetzwerk. Drittens, Partnerprogramm. Omniac kann direkt Privat- oder Geschäftskunden angeboten und vermittelt werden, um das eigene Serviceportfolio zu erweitern. Das Fundament ist auch hier, wie immer bei Schwarz Digits, digitale Souveränität. Omniac wurde interdisziplinär von den Unternehmen der Schwarz-Gruppe entwickelt und läuft auf der souveränen Stacked Cloud. 100% DSGVO-konform. Handelt, bevor der Schlüssel in den falschen Händen landet. Alle Möglichkeiten findet ihr auf omniac.de.
Kommen wir zum zweiten großen Themenblock, was humanoide Roboter angeht, nämlich die eigentlichen Fragen der humanoiden Roboter. Wir haben jetzt viel über Technologie und Ansätze und Kapital und um Wirksamkeit im ökonomischen Kontext gesprochen, was Geschäftsmodelle angeht. Aber die eigentlichen Fragen, die beziehen sich ja zumindest aus der Sicht von Deutschland und Europa eher auf sowas wie digitale Souveränität, eher auf sowas wie sicher kann man das Ganze machen, eher auf sowas, welche Rolle spielen wir in Europa, in Deutschland da in Zukunft und natürlich, wie verändert sich die Gesellschaft, wie verändert sich die Arbeit, wie verändert sich vielleicht die Struktur unseres Alltags. Und da gibt es eine Reihe von eigentlichen Fragen, denen ich mich im zweiten großen Themenblock dieses Deep Dives widmen möchte. Fangen wir an mit dem Thema, was die meisten Menschen umtreibt, schon durch KI, die durch Robotik und zwar humanoide Robotik nochmal extra an Schärfe gewinnen. Es ist die Frage, was unsere Jobs angeht. Die ehrliche Rechnung sowie den essentiellen Punkt, wo genau und wie genau am Ende Wissenszuwachs und Wertschöpfung stattfinden. Denn wenn in einer Fabrik in Deutschland ausschließlich chinesische Roboter eine Maschine installieren, die dann aus Deutschland sehr teuer verkauft wird, um das mal ganz plakativ zu sagen, dann ist schon die Frage, wo und wie dieses Wissen, das ja in den Robotern drin gespeichert sein muss, die dazu auch noch ständig lernen, verwendet werden kann, darf, soll. Und die zweite Frage, die damit direkt verbunden ist, aus Sicht digitaler Souveränität und auch aus Sicht der Sicherheit, ist die Fabrik denn nicht nur noch eine leere Hülse und die eigentliche Wertschöpfung findet in den Robotern statt? Könnte man nicht gleich übermorgen eine ähnliche Fabrik sonst wo bauen und allein mit der Software 1000 Roboter hinschicken, die genau das Gleiche sehr viel preisgünstiger machen? Das sind die Fragen, die ökonomisch auf uns zukommen. Was Jobs angeht, ist relativ klar. Viele Fachleute glauben, dass der Arbeitsmarkt drastisch umgebaut werden wird. Es gehen ziemlich sicher nicht alle Jobs verloren. Es gibt keinen Grund, hier Panik zu machen. Aber zum Beispiel gibt es von McKinsey eine Schätzung, dass bis 2030, also keine 5 Jahre mehr, rund 30% der heutigen Arbeitsstunden in entwickelten Ländern automatisierbar sind. Will sagen, humanoide Roboter können grob gesagt ein Drittel zumindest technisch abbilden von dem, was Menschen dort können. Und diese Studie ist zwar ziemlich valide, aber auch ein Jahr alt. Will sagen, sie könnte vom Fortschritt überrollt werden. Roboter adressieren inzwischen genau die physischen Berufe, die vor noch ganz kurzer Zeit, 2, 3 Jahre, als besonders sicher galten. Zum Beispiel was Handwerk angeht, Gastronomie angeht oder Bau angeht, Werkstätten angeht. Überall dort, wo man dachte, naja, das ist so auf den Menschen zugeschnitten, das kann so ein Roboter gar nicht hinbekommen. Nun, das ist mit dem Fortschritt von humanoiden Robotern anders geworden. Das ist eine andere Zielgruppe als bisher, was die Automatisierung angeht. Die Wahrheit ist, dass wir bisher nicht wissen, wann genau welche Jobs betroffen sein werden. Sowohl für die komplette Ersetzung von ganzen Jobbereichen, wie auch für das Gegenteil gibt es technologiehistorische Beispiele. Und es fällt sogar Fachleuten relativ schwer zu sagen, wozu ein humanoider Roboter in 3, in 5 und erst recht in 10 Jahren genau in der Lage sein wird. Noch vor 5 Jahren hätten die meisten Roboterfachleute das, was beim chinesischen Neujahrsfest passiert ist, in die ferne Zukunft gelegt. Insofern ist es weniger leicht zu sagen, was genau mit Jobs passieren wird. Deswegen ist das Thema humanoide Roboter auch so ein wesentliches für digitale Souveränität. Es ist sehr wahrscheinlich, dass gerade Deutschland und Europa schon bald in wirtschaftlich wichtigen Bereichen betroffen sein werden, wie zum Beispiel Fertigung, wie zum Beispiel Produktion. Es ist ja kein Zufall, dass gerade Automobilfirmen wie Tesla, XPeng, einer der Marktführer, was Elektroautomobile in China angeht, oder Hyundai in diesen Bereichen ziemlich weit vorne sind, was humanoide Roboter angeht. Unter anderem deswegen, weil große Teile der Automobilindustrie schon relativ lange auf den Menschen zugeschnitten sind und seine Fähigkeiten, seine Fertigkeiten und auch seine Maße. Insofern kann man erstmal feststellen, zwar wissen wir noch nicht genau, in welche Bereiche es hineingeht. Wir sollten uns jetzt schon darauf vorbereiten, was es bedeutet, wenn, sagen wir, 30% der Arbeitsstunden, die im Moment noch Menschen machen, in bestimmten Branchen durch humanoide Roboter abgebildet werden können. Diese Größenordnung halte ich nicht nur für realistisch, ist es auch eine, die bei den meisten Fachleuten als ungefähre Größenordnung gilt. Der Vorteil daran übrigens, den muss man auch betrachten. Wir haben einen Fachkräftemangel, einen demografischen Faktor, der viele Bereiche der Arbeit heute in Deutschland zum Beispiel relativ teuer werden lässt. Das würde mit Robotern leichter in den Griff zu kriegen sein. Allerdings müssen wir dazu auch eine andere sehr wesentliche Frage stellen, nämlich die von Volkswirtschaft und digitaler Souveränität. Wir sollten uns ganz genau überlegen, wie und wo in vielen Bereichen Wertschöpfung stattfindet. Denn was auch klar ist, wer einen Roboter kontrolliert, also das Steuerungszentrum, KI-Steuerungszentrum eines humanoiden Roboters, das ist im Zweifel auch die Firma, die den größten Hebel hat, was den wirtschaftlichen Erfolg von humanoiden Robotern ausmacht. Natürlich wird es Einsatzgebiete geben, wo Unternehmen das sehr spezifisch einsetzen. Natürlich wird es da Verträge geben über die Intellectual Property und die Anwendungsszenarien. Aber natürlich ist klar, dass je mehr Macht und Steuerungsmacht in die KI wandert, desto mehr an Wissen inzwischen auch in die Plattformen übergeht. Und das ist eine Frage, die müssen wir in Deutschland beantworten. Wir können sie zum Glück inzwischen beantworten. Denn, das muss man sagen, Deutschland hat ein wenig aufgeholt. Deutschland ist das Land des Maschinenbaus, der Produktion, der Fertigung, das Ingenieursland Deutschland. Darauf basiert der wirtschaftliche Erfolg des 20. Jahrhunderts. Und eine ganze Reihe von sehr vielversprechenden Startups versucht im Bereich humanoide Roboter in Deutschland und Europa voranzukommen. Wir sind noch nicht da, wo wir sein könnten. Wir haben ein paar volkswirtschaftlich betrachtet Fehler gemacht. Zum Beispiel, dass wir die bayerische Firma KUKA irgendwann haben ziehen lassen. Das ist inzwischen im Besitz eines chinesischen Konsortiums. Das hat die Bundesregierung vor ein paar Jahren so entschieden, dass es völlig okay sei. Vielleicht nicht besonders hellsichtig, aber nun ist es passiert. Wir müssen das Beste draus machen. Und wie gesagt, gibt es vielversprechende Startups. Agile Robots zum Beispiel aus München. Der humanoide Roboter von Agile Robots heißt passenderweise Agile One und ist für industrielle Umgebungen gebaut. Die Produktion soll Anfang 2026 genau jetzt anlaufen. Er ist unter anderem auch relativ präzise darauf zugeschnitten, mit Menschen zu interagieren. Und auch hier könnte ein deutscher und europäischer Vorteil ausgespielt werden, dass wir in Deutschland vergleichsweise effizient Produktionsabläufe bisher schon zwischen Mensch und Maschine gestalten können. Es ist ja kein Zufall, dass Tesla, als es größer werden musste vor über 10 Jahren, einen deutschen Fertigungs- und Produktionsautomatisierungsspezialisten aus Bayern aufgekauft hat, weil sie sonst es gar nicht hätten bewältigen können. Ein anderes sehr häufig erwähntes Startup in diesem Bereich ist Neura Robotics aus Metzingen. Das ist ein Pionier im Bereich der kognitiven Roboter. Auch sie haben einen humanoiden Roboter im Angebot mit dem etwas kryptisch wirkenden Namen 4NE1. Aber wenn man das hintereinander auf Englisch ausspricht, 4NE1, dann merkt man, in welche Richtung sie gehen wollen. Der ist ein Roboter, der eben alltagsfähiger sein soll und eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit hat. Und gleichzeitig haben sie die Plattform Neuraverse im Angebot, die die Echtzeitadaption von solchen Robotern gestalten soll. Neura Robotics glänzt auch durch ziemlich fortschrittliche Sicherheitsfunktionen. Etwas, wo, das weiß man, in Deutschland und Europa mehr Wert drauf gelegt wird, als sagen wir in anderen Ländern. Wir haben andere Startups wie Pi4 Robotics etwa oder Neville Robotics. Wir haben aber vor allem eine große Fokussierung der Industrieunternehmen darauf. Hier muss man ausnahmsweise Deutschland mal ein Kompliment machen. Vergleichsweise viele von den Unternehmen, die Produktion und Fertigung brauchen, haben nach anfänglichen Schwierigkeiten schnell gemerkt, wie wichtig KI und Robotik in dieser Kombination für ihr zukünftiges Vorankommen sein wird. Will sagen, natürlich sind wir noch nicht da, wo wir sein müssten. Aber der Fokus des Ingenieurs und Ingenieurinnenlands Deutschland liegt inzwischen in sehr vielen Bereichen auf Robotik und in Teilen davon auf humanoide Robotik. Und wenn wir weiter im Bereich Produktion, Fertigung, Maschinenbau groß sein wollen, dann ist das auch nötig und noch mehr. Schauen wir auf eine andere der wesentlichen Fragen, was humanoide Roboter angeht. Und das ist das Überthema IT-Sicherheit und humanoide Roboter. Wenn humanoide Roboter alltäglich werden, dann wird Cybersecurity von so einem Cyberthema irgendwo im virtuellen Raum plötzlich physisch. Bisher bedeutet es, wenn man gehackt wurde, Datenklau, Erpressung, Manipulation. Aber mit humanoiden Robotern bedeutet ein Hack potenziell Bewegung im Raum, Zugriff auf reale Objekte, physische Wirkung bis hin zu physische Bedrohung. Das heißt, das spröde Thema IT-Sicherheit bekommt plötzlich einen sehr radikal wirksamen Alltagsfaktor. Ich muss sicher sein, dass der Roboter, der vor mir steht, nicht plötzlich gekapert wird von Leuten, die es nicht so gut mit mir meinen. Denn genau das gehört zu den Angstszenarien und tatsächlich auch echten Szenarien, die man im Bereich Robotik mitberechnen muss. Die Remote-Übernahme. Ein kompromittierter Roboter ist eben kein kaputter Laptop, sondern ein autonom bewegliches System mit Kraft, Reichweite und Drohpotenzial. Und es wird noch krasser, wenn man die Angriffsfläche hochrechnet, was die Skalierbarkeit angeht. Denn 1000 Roboter in einer Fabrik haben natürlich auch 1000-mal die Möglichkeit, angegriffen zu werden in einer sogenannten Supply Chain Attack. Manipulierte Firmware oder manipulierte Trainingsdaten können plötzlich nicht nur einzelne, sondern ganze Roboterflotten beeinflussen. Und mit der Skalierbarkeit der Macht entsteht natürlich auch eine Skalierbarkeit des Missbrauchspotenzials. Robot Ransomware wird plötzlich ein Thema. Ihre 500 Lagerroboter stehen still, zahlen sie in 24 Stunden. Das gibt es so ähnlich heute schon, aber mit humanoiden Robotern sind auch die 500 Pflegeroboter plötzlich ein Angriffsszenario oder die 500 Lieferroboter. Und wenn man dann nicht möchte, dass die Lieferroboter dem nächsten Kunden, den sie ein Paket ausliefern, in die Schnauze hauen, dann sollte man lieber schnell ein paar Bitcoin bezahlen. Ein Angriffsszenario, was aus meiner Sicht nicht nur irgendwo irgendwie stattfindet, sondern so naheliegend ist, dass man sich alleine schon darauf vorbereiten muss, dass Leute verbreiten, dass es passieren könnte, um Panik, um Angst zu schüren. Kriminalität as a Service geht natürlich auch im Robotikbereich. Wir haben hier mit Carsten Maywirth schon eine ganze Sendung drüber gehabt, wie Kriminalität as a Service heute funktioniert. Und mit Robotern erreicht das eine andere Ebene. Einen humanoiden Roboter, wenn man den hackt, kann man ihn natürlich auch für nicht ethische Einsatzgebiete versuchen zu instrumentalisieren. Und plötzlich ist zwischen Taschendiebstahl, Raubüberfall bis hin zum Autoklau auch eine Skalierbarkeit mit Robotern denkbar, über die wir uns Gedanken machen müssen. Vor allem, weil die Rückverfolgbarkeit im Zweifel viel weniger groß ist als bei anderen Technologien. Wir haben also die Situation, dass mit humanoiden Robotern eine komplett neue IT- und Cybersecurity-Welle auf uns zukommt. Und eine, die psychologische Faktoren hat, wie keine zuvor. Das ist der Grund, warum eine der großen Fragen, um die wir uns kümmern müssen, auch das Vertrauensproblem ist. Humanoide Roboter erscheinen zwar, das ist wie gesagt nachgewiesen, vertrauenswürdiger als andere Technologien, ihrer Menschlichkeit wegen, ihrer scheinbaren Menschlichkeit wegen. Aber gleichzeitig ist auch vollkommen klar, dass dieses Vertrauen missbraucht werden kann. Wir müssen über Vertrauen, Maschinen und humanoide Roboter völlig neu miteinander diskutieren. Was darf ich mit deinem Roboter, wenn der Sachen macht, die er nicht tun soll? Wie erkenne ich überhaupt das, was er nicht tun soll? Wie werden wir mit den mit Sicherheit auftauchenden Security-Robots umgehen? Gibt es dazu schon entsprechende Regulierung? In Klammern eigentlich nicht. Die Fragen, wenn humanoide Roboter auf den Alltag aufprallen, die werden größer, intensiver. Sie haben mit der Regulierung zu tun. Das ist nämlich die nächste große Frage, über die wir diskutieren müssen. Die wesentliche Frage des regulatorischen Vakuums. Die EU sonnt sich häufig, beim AI Act war es so, ganz vorne alles in Grund und Boden zu regulieren, bevor man noch richtig weiß, wie einem geschieht. Das ist leider nicht unbedingt eine Stärke, weil die Regulierung selten die Qualität erreicht, die sie erreichen sollte. Aber was vollkommen klar ist, dass auch ein regulatorisches Vakuum eine gigantische Gefahr ist. Und die Gefahr ist umso größer, wenn humanoide Roboter im Alltag nicht nur mit großer Wirkmacht, sondern auch mit einer gewissen Chance auf Manipulierbarkeit oder gar Hackbarkeit ausgerüstet sind. Das regulatorische Vakuum ist etwas, über das wir dringend sprechen müssen. Und zum Abschluss das große und immer größer werdende Thema als wesentliche Frage, sich beziehend auf Geopolitik und die Abhängigkeit, will sagen, digitale Souveränität, was Deutschland und Europa angeht, die Möglichkeit, die Welt der Zukunft auch im Bereich humanoide Roboter mitgestalten zu können. Das ist vielleicht der Kern, dieser geopolitische Punkt. Die meisten Roboterkomponenten, die Motoren, Aktuatoren heißen die Sensoren, die Chips, kommen inzwischen aus Asien, natürlich insbesondere China. Wenn wir uns diesen Fortschritt anschauen von den chinesischen Robotern, dann ist auch sofort klar, dass wir in Europa sehr schnell hinterherziehen müssen, dazu aber noch nicht in der Lage sind. Wenn wir eine europäische humanoide Robotikindustrie aufbauen wollen, dann müssen wir darauf schauen, dass sie eine eigene Lieferkette bekommt. Vielleicht nicht gleichzeitig in allen Bereichen, aber so, dass wir nicht von heute auf morgen abgeschnitten werden können oder so, dass es nicht als Instrument im Kampf gegen uns verwendet werden kann. So wie das mit Donald Trump schon erkennbar ist und so wie es mit China auch kommen könnte. Europa hat das mit Solarmodulen erlebt, dass die Solarindustrie hier fast widerstandslos aufgegeben worden ist und plötzlich eine dramatische Abhängigkeit gegenüber China entstanden ist. Das darf uns im Bereich humanoide Roboter nicht passieren. Und deswegen ist der Punkt der Kosten auch so essentiell. Um einen heutigen humanoiden Roboter zu bauen mit den Fähigkeiten, die man ihm zuschreiben oder zuschrauben würde, braucht man in China in Serie gesprochen ungefähr $40,000. Und dann hat man einen solchen Roboter produziert. In den Vereinigten Staaten kostet die Herstellung eines solchen humanoiden Roboters ungefähr $200,000 und manchmal deutlich drüber. Da sind die Fertigungskosten größer, da sind die Bauteile größer, da sind die vielen Dinge, die man im Ökosystem eines solchen humanoiden Roboters braucht, eben auch teurer. Und das Preisschild für Europa, das gibt es leider gar nicht. Wir sind in Europa gegenwärtig zumindest noch nicht in der Lage, in Serie, in entsprechender Größenordnung humanoide Roboter überhaupt herzustellen. Will sagen, die Kosten, die gehen in Richtung von Manufaktur und beinahe Einzelstücken, die man herstellen muss und nicht Serie. Das dürfte sich demnächst ändern, weil, wie gesagt, der Fokus seit einiger Zeit darauf liegt. Aber erstmal ist es faktisch so, dass humanoide Roboter in China hergestellt werden in den Vereinigten Staaten hergestellt werden und in Europa in der Größenordnung noch nicht hergestellt werden können. Wir müssen deswegen intensivst daran arbeiten, aus Deutschland und Europa, denn nicht nur, dass das ein Teil der Zukunftstechnologie ist, die Kontrolle darüber wird auch bestimmen, wo Wertschöpfung und Zentrum der Steuerung und damit Sicherheit stattfinden. Das heißt, wenn wir uns das nochmal anschauen, humanoide Roboter als KI auf zwei Beinen, dann ist dieser extreme Fähigkeitsschub der humanoiden Roboter eine Aufforderung, dass wir gleich zwei Transformationen hinkriegen müssen. Nämlich die robotische Transformation und die KI-Transformation. Dieser Satz, humanoide Roboter sind KI auf zwei Beinen, zeigt auch, dass beides gleichzeitig in völlig neue ökonomische und gesellschaftliche Sphären führen kann. Wir müssen das schon deshalb tun, um nicht über Nacht in wesentlichen Branchen plötzlich unprofitabel, austauschbar oder angreifbar zu werden, also ökonomischer Sicht, aber auch aus gesellschaftlicher Sicht. Denn wenn humanoide Roboter wirklich ein Teil unseres Alltags werden sollten, dann ist es ein ziemlich anderes Ding, ob das auf einer chinesischen Plattform aufgebaut ist, die im Zweifel der Diktatur in China gefälligst zu unterstehen hat und entsprechende Dinge tut oder eben nicht tut, oder ob es ein europäisches Unternehmen ist innerhalb der EU, was mehr oder weniger ganz am Ende, wenn es drauf ankommt, unter der verantwortlichen demokratischen Kontrolle einer liberalen Demokratie steht. Das sind Themen, die bei der Transformation durch Robotik nicht nur politische, gesellschaftliche und ökonomische Fragen aufwerfen, sondern die ganz klar auch mit der Frage zu tun haben, in was für einer Gesellschaft wollen wir in Zukunft leben. Deswegen sieht das am Anfang vielleicht hier und da aus wie eine Spielerei oder wie ein komischer Science-Fiction-Film. Aber humanoide Roboter werden in den westlichen Gesellschaften Arbeit von Biologie entkoppeln. Und auf diese Weise wird ein Teil der Wertschöpfung, ein Teil der Macht und ein Teil der digitalen Souveränität stärker als je zuvor an Software, an Daten, an Plattformkontrolle in Verbindung mit Hardware geknüpft sein. Menschliche Arbeitskraft und die Kontrolle über menschliche Arbeitskraft wandern Schritt für Schritt, genau wie das Wissen und die Fähigkeiten, in die digitale Sphäre. Umso wichtiger, dass wir in Deutschland, in Europa genau darauf schauen, wie macht das wer und es im Zweifel unter demokratischer Kontrolle in Europa stattfindet. Das ist der Deep Dive verbunden mit einem Aufruf, sich nicht nur um KI, sondern auch um KI auf zwei Beinen zu kümmern, ökonomisch, gesellschaftlich, politisch und von der Debatte her. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn es euch gefallen hat oder euch das Thema reizt, diskutiert mit uns auf den verschiedenen Plattformen wie LinkedIn, wie Instagram, wie TikTok oder YouTube, wo Tech, KI und Schmetterlinge zu finden ist. Oder empfehlt uns auf der Plattform eurer Wahl weiter. Vielen Dank und bis bald.